Wenige, genau. Ganz wenige. Gott neu entdecken, darum geht es an diesen vier Teilen dieser Zeit. Wir hatten gestern das Thema Gott im Feuer. Ich freue mich sehr, dass über die Hälfte, die heute da sind, gestern schon da gewesen sind. Da kann man auf einiges aufbauen. Ich werde auch darüber nachdenken müssen, wie ich die anderen mit an Bord nehme. Das heißt, es wird ein bisschen auch Wiederholung geben, aber ich habe heute auch ein bisschen mehr Zeit als gestern. Das ist gut. Wenn wir miteinander über Gottesbilder nachdenken, dann fällt mir so als allererstes ein, wenn ich mir so die Bilder anschaue, gestern hatten wir ein nettes, eben hatten wir eins, morgen, übermorgen, wenn wir welche haben, dass es ja ein Gebot gibt zu diesem Thema, ein sehr wichtiges Gebot, das zweite Gebot, du sollst dir kein Bildnis von Gott machen. Ich frage mich, was machen wir ja eigentlich die ganze Zeit, wenn wir über Gottesbilder nachdenken und dieses Gebot, ich weiß nicht, ob es zentnerschwer im Raum hängt, aber zumindest als Theologe denke ich schon darüber nach, was passiert hier eigentlich? Und ich frage mich, was ist das für ein Gebot? Weil es ist ja schon rein erkenntnistheoretisch nicht möglich, sich keine Bilder von Gott zu machen, oder? In dem Moment, wo ich über Gott nachdenke, in dem Moment, wo ich irgendetwas über Gott sage, habe ich ein Bild vor Augen. Es ist gar nicht möglich, mir kein Bild zu machen. Selbst wenn ich sage, es gibt keinen Gott, habe ich doch irgendwo ein Bild, was genau das ist, was es da nicht geben soll. Also von daher frage ich mich, ist das überhaupt möglich, was dort geboten ist? Und dann frage ich mich natürlich, warum nun ausgerechnet die Bibel dieses Gebot so prominent an zweite Stelle rückt. Die Bibel, die ein Füllhorn ist an Gottesbildern. Gott als Vater, Gott als Mutter, Gott als Richter, Gott als König, Gott als Hirte, Gott als, ich weiß nicht was, Gott als Henne. Gott als Adler, Gott als Löwe, Gott als Lamm, Gott als Metallarbeiter. Also die Bibel ist voll mit Bildern von Gott und ich glaube, es geht auch gar nicht anders. Und andererseits sagt sie, du sollst dir kein Bild machen, um es anzubeten. Und dann denke ich natürlich darüber nach, Jesus, wie hat der eigentlich über Gott geredet? Und die Antwort, alle Bibelkundigen wissen das, in Gleichnissen. Und das hat er jetzt nicht nur aus pädagogischen Gründen gemacht, weil er gedacht hat, na, die sind alle ein bisschen blöd, ich versuche mal mit einfachen Geschichten oder so, sondern Jesus war der Meinung, das ist die angemessenste Weise, über Gott zu reden, in Gleichnissen, auf gut Deutsch, in Bildern. Und das ist mal wieder so einer der Punkte, wo die Bibel sich scheinbar widerspricht, oder? Ich versuche mal an gestern ein wenig anzuschließen, so die Pointe des gestrigen Morgens, ich hätte fast gesagt abends, war aber morgens schon so lange her, war, dass Gott, man kann Gott erfahren, es gibt so etwas wie Gottesoffenbarungen, in der Bibel auch, aber man erfährt Gott nie direkt. Wir hatten das gestern an der Mose-Geschichte, Gott sozusagen wird gar nicht erstmal direkt genannt, sondern es heißt, der Engel des Herrn erschien dem Mose. In einem Feuer, das aus einem Dornbusch war. Also wir hatten das auch sehr schön gestern im Bild, irgendwo ist Gott, der verschwindet eigentlich völlig. Dann kommt der Engel des Herrn, dann kommt das Feuer, dann kommt der Dornbusch und dann sieht man irgendwie die Füße des Mose. Ihr erinnert euch an das Bild gestern. Das heißt, wir können Gottes Erfahrungen machen, aber wir erleben Gott nicht direkt. Wir können Gott nicht direkt erfahren, sondern wir erfahren ihn sozusagen in Ableitung. Ich habe das verglichen gestern, wie wenn ich mit einem Auto versuche, mit einem Ferrari gleichzeitig oder mit einem Formel-1-Auto gleichzeitig, mit einem Auto und Ferrari, also nein, mit einem normalen Auto und einem Formel-1-Auto zu fahren, dann nützt es nichts, immer weiter hochzuschalten. Irgendwann hören bei mir die Gänge auf. Nein, dieses Formel-1-Auto muss runterschalten. Und so muss Gott ein paar Gänge runterschalten, damit wir mit ihm Erfahrungen machen können, dass wir sozusagen mit ihm zusammen fahren können. Ja, und das sind so mehrere Gänge, die er runterschaltet. Der Engel des Herrn und das Feuer und der Dornbusch. Und dort steht Mose da mit seinen Füßen. Und dazwischen ist noch was, und das sind die Gottesbilder, die wir uns machen. Das sind die Bilder, die wir uns machen und die wir uns auch machen müssen, damit wir irgendwie eine Vorstellung haben. Wir können nicht einfach nur einen Begriff Gottes haben, der leer ist. Begriffe ohne Anschauung, sagt Immanuel Kant, sind blind. Begriffe, wo wir nicht Bilder dafür haben, das sind blinde Begriffe, inhaltslose Begriffe, leere Begriffe. Und dafür sind Gottes Bilder da, dass wir uns solche Bilder machen. Aber, wir sollen diese Bilder nicht anbeten. Wir sollen diese Bilder nicht fixieren, denn was wir machen, wir Menschen, Wir pflegen Heiligtümer, um unsere Bilder zu machen. Wir pflegen ein System von Regeln und Normen und Traditionen, um unsere Bilder herumzubauen. Wenn wir einmal Gott als Löwen erfahren, dann muss das immer der Löwe sein. Wir zwingen andere Leute auch an die Löwenhaftigkeit Gottes zu glauben. Da werden wir niemandem gerecht mit. Weil vielleicht will Gott am nächsten Tag uns als Lamm erscheinen. Dann haben wir ein Problem, wenn wir dauernd gucken, wo ist der Löwe, wo ist der Löwe. Oder wir schauen nach den Löwen und Gott will uns als Adler begegnen. Das heißt, es geht gar nicht ohne Gottesbilder. Wir brauchen Gottesbilder, um uns irgendwas darunter vorzustellen. Und die Bibel gibt uns eine Menge solcher Bilder an die Hand. Aber wir dürfen Gott nicht auf diese Bilder fixieren. Wir müssen immer sagen, so ist Gott auch. Es gibt die verschiedensten Gottesbilder in der Bibel. Und wir müssen Gott die Freiheit zugestehen, Gott zu sein, auch über die Bilder. Also, wir hatten gestern diese verschiedenen Ableitungen von Gott. Wir haben jetzt gesagt, da ist ein Gottesbild noch einmal dazwischen. Und ich möchte mit euch heute über die Person nachdenken, von der vorhin schon die Rede war, über diesen Elia, der diese Erfahrung machen musste, durfte, dass Gott nicht auf ganz bestimmte Bilder fixierbar ist. Elia, das ist überhaupt so ein ganz spannender Typ. Was wissen wir über Elia? Was mir selber nicht so bewusst war, bis ich jetzt das hier vorbereitet habe und obwohl ich mich seit Jugend an damit beschäftige, es gibt eigentlich nur 6 Kapitel der Bibel, die von Elia berichten. Und gleichzeitig ist er der bedeutendste Prophet des Alten Testaments. Ein Prophet, von dem kein Buch, keine Schrift überliefert ist, also keine eigene Schrift, nichts, was er gesagt hat. Von seinen Worten, die er gesagt hat, wurde auch nicht viel überliefert. Das heißt, Elia war im Grunde genommen eher ein Mann der Tat, genau gesagt auch der Untat. Das werde ich heute nicht allzu sehr vertiefen können. Ein bisschen werde ich davon auch blicken lassen. Elia war ein Macher als Prophet. Elia war ein Mensch, der sehr, sehr massive Gotteserfahrungen gemacht hat. Und von daher lohnt es sich, ein bisschen auf ihn dran zu schauen, um drauf zu schauen. Ich glaube, ich will niemandem hier zu nahe treten, aber ich glaube, dass kaum ein Mensch so massive Gotteserfahrungen gemacht hat wie er. Und es geht ja in diesen Tagen hier um Gotteserfahrungen, wie wir die machen können. Und ich gebe uns einfach nur mal ein paar Einblicke in diese Gotteserfahrungen. Also er als Einzelmensch, als Einzelfigur widerstand einem unglaublich mächtigen Königspaar. Also er war sozusagen ihr großes religiöses Gegenüber. Und zwar ihr massiver Gegner. Dieses religiöse Paar hat also Ahab und Isabel mit Namen, haben in vielerlei Hinsicht Dinge gemacht, die er und die Gott nicht gut fanden. Und er musste dem widerstehen. Und eines Tages ging er zu König Ahab und sagte, es wird jetzt Folgendes passieren, es wird hier nicht mehr regnen, bis ich es sage. Dreht sich auf dem Absatz um und geht und verschwindet in der Wüste, versteckt sich. Und der Ahab nimmt das erst nicht ernst, aber es regnet tatsächlich nicht. Und es kommt eine Dürre über das Land und es gibt eine Hungersnot und über viele Monate hinweg und natürlich auch dort, wo er sich versteckt hat, gibt es eigentlich nichts zu essen. Dann kommen Raben vorbei, heißt es in der Bibel, und die versorgen ihn. Und dann irgendwie, by the way, erweckt er einen Toten zum Leben. Das erlebt man auch nicht alle Tage. Und dann kommt es zu einem Götterwettstreit mit 450 Priestern oder Propheten der damals ins Land hineinschwappenden Baals-Religion. Jede Zeit hat ihre Modereligionen. Und diese Modereligion hieß damals Baals-Religion. Und dazu haben beide Parteien einen großen Altar auf dem Berg Karmel errichtet und hat gesagt, wir machen Folgendes, ihr betet zu euren Gott, Baal, und ich bete zu meinem Gott. Und der Feuer vom Himmel fallen lässt und das Opfer verzehrt, das ist der richtige Gott. Und die haben gesagt, ja, machen wir, ist gut. Und Baal war ein Wettergott. Und die haben gesagt, wir haben gute Beziehungen. Wenn Baal ein Wettergott ist, dann wird er schon einen Blitz vom Himmel fallen lassen. Und Elia, so in seinem Übermut, packt noch eins oben drauf und holt ein paar Eimer Wasser und kippt die über sein Opfer und über das Holz und so. Und naja, der Rest ist Geschichte. Ne? Also die Baalspriester, die beten den ganzen Tag und tanzen und ritzen und schreien und machen und tun. Und es passiert nichts und er kniet sich hin, betet und kommt Feuer vom Himmel und dieses Opfer verbrennt. Wow, das würde mich schon beeindrucken, wenn ich sowas erleben würde. Das ist eine ganz mächtig eindrucksvolle Demonstration der Macht Gottes. Und dann muss Elia irgendwie in einen Blutrausch gekommen sein. Also die Zeiten waren damals auch ein bisschen andere. Und es heißt in der Bibel, dass er 450 dieser Baalspropheten, dieser Baalspriester eigenhändig abgeschlachtet hat. Wir würden heute sagen, okay, also irgend so ein ISIS-Mensch oder so etwas, oder? Und die Bibel kommentiert das auch nicht. Sie sagt nicht, dass sie das gut findet. Bei Elia ist es immer so, Gott sagt und er tut, Gott sagt, er tut. Hier sagt nicht Gott, dass er das tun soll. Er tut, es ist in irgendeinem Blutrausch. Und dieser Rausch, der muss irgendwie gewaltig gewesen sein, weil er nutzt diese Situation und sagt, oh, by the way, jetzt soll es wieder regnen. In dem Moment, wo er das sagt, ist eine Wolke am Himmel und die wird immer größer, immer größer. Und der König Ahab ist auch da auf seinem großen Kriegswagen. Der sagt, du musst jetzt ruckzuck nach Hause fahren. Nach Hause heißt etwa 25 Kilometer in seinen Palast, weil sonst bleibt dein Wagen im Schlamm stecken. Und Ahab gibt also dem Pferd die Sporen und peitscht es. Und es heißt, Elia rannte die ganze Strecke vor ihm her. Der war völlig auf Dope, der Typ. Im totalen Rausch, Sieg auf der ganzen Linie. Und er hört noch das Volk schreien, Jahwe ist Gott, Jahwe, also der israelische Gott ist Gott und nicht Baal. Who the fuck is Baal? Ja. Völlig im Rausch. Und dieser Platzregen kam tatsächlich so heftig, dass Ahab fast stecken geblieben ist. Lassen wir das mit den toten Baalspriestern mal beiseite, ist mir selbst peinlich. Aber wenn du sowas erlebt hast, was ich jetzt mal einfach ein bisschen aneinander gereiht habe, und selbst wenn du sagst, die Bibel hier und dort übertreibt sie manchmal zur Ehre Gottes oder zur Ehre, wessen auch immer, ich weiß nicht, ob es wirklich zur Ehre Gottes ist, aber wenn du das erlebt hast, dass auf dein Gebet hin Tote erweckt werden und das Feuer vom Himmel fällt und dass ein Volk sich bekehrt und eine jahrelange Dürre beendet wird und du in einem relativ kurzen Zeitraum, innerhalb von 3 Jahren, so viele kraftvolle Machterweise Gottes erlebst, wie kaum ein anderer Mensch auf Erden. Wenn du Erfahrungen machst, wonach sich andere Leute die Finger lecken würden, wo wahrscheinlich der eine, die andere von euch da sitzen und sagen, ach, wenn ich doch auch nur eine Spur davon mal erleben würde. Wenn du das mal in dieser vollen Dosis erlebt hättest, wie würdest du dich fühlen? Und ich glaube, die meisten von uns, mich eingegriffen, würden meinen, na, wenn ich sowas je erlebt hätte, wenn ich sowas nur ansatzweise erleben würde, ich hätte genug Gotteserfahrung für den Rest meines Lebens. Das würde mich dermaßen anfüllen, dass ich Gott auf Jahre hinaus frag- und klaglos dienen würde. Oder seht ihr das anders? Und ich sage euch, wie es dem Elia ging. Lese aus 1. Könige 19. Und Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf, lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug. So nimm, Herr, meine Seele. Ich bin auch nicht besser als meine Väter. Ist das nicht der Hammer? In dem Moment, wo Elia auf dem Gipfel seines Wirkens ist, wo er die ultimative Gotteserfahrung, Feuer fällt vom Himmel und dieses durchtränkte Holz und dieses durchtränkte Opfer werden vom Feuer verzehrt. Wo er Gott in seiner vielleicht nicht ganzen Macht und Herrlichkeit, aber doch in ziemlicher Macht und Herrlichkeit erlebt hat, fällt er in das totale Loch. Wird er, wir können es nicht anders sagen, depressiv. Hegt er Selbstmordgedanken. Und wenn man ein bisschen, also heute wird ja über Selbstmord diskutiert, Next Echo Special nebenbei erwähnt, damals war Selbstmord ein absolutes No-Go im Judentum. Religiös völlig, und er hegt Selbstmordgedanken. Und die Bibel ist so ehrlich, nicht nur von seinen Morden zu berichten, sondern auch von seinen Selbstmordgedanken. Ist das nicht erstaunlich? Ist auf dem absoluten Höhepunkt. Da ist diese Isebel, diese fromme Frau, nur eben fromm in einer etwas anderen Richtung, die ist in ihrem Königspalast und sie hustet nur mal kurz und Elia bricht ein. Spricht eine kurze Drohung aus, ich werde dich töten. Und Elia nimmt die Beine in die Hand und haut ab. Der Mann, der Tote erwecken und Feuer und Regen vom Himmel herabbeten konnte, bricht total zusammen. Man spürt förmlich, unter was für einem enormen Druck er die ganzen Jahre gestanden haben muss. Die Parallelen zur gestrigen Geschichte, mit Händen zu greifen. Innerhalb weniger Momente bricht ein komplettes Lebenskonzept wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Und Elia flieht ins südliche Nachbarland, nach Juda. Und weil ihm das immer noch viel zu nahe erscheint, bis an den südlichen Zipfel dieses südlichen Landes und dann nochmal eine Tagesreise bis in die Wüste hinein, dorthin, wo ihn garantiert niemand finden wird. Und dort legt er sich unter einen Ginsterstrauch, eins der wenigen Gewächse, die in einer derart kargen Gegend wachsen, und will nur noch eins: sterben. Mal ehrlich, das hätte er einfacher haben können, ne? Nach dem, was die Isebel ihm angedroht hat. Und so ganz kann ich es ihm auch nicht glauben. So ganz glaube ich es ihm nicht. Wenn einer in der Wüste sterben will, dann legt er sich nicht neben einen schützenden Ginsterstrauch. Das ist so manchmal mit solchen Signalen, wir kennen das. Aber es steht natürlich zweifelsfrei fest, der Mann, der braucht Hilfe und er ist körperlich und seelisch völlig am Ende. Es ist ein Gewaltmarsch da durch die beiden Länder durch und dann noch einen Tag lang in die Wüste rein. Ein kleiner Satz hier signalisiert, unter welchem Druck sich der Mann da selber gesetzt hat. Ich bin nicht besser als meine Väter. Ja, du liebe Güte, hat das irgendjemand von ihm verlangt? Das hat Gott nie so von ihm verlangt. Aber es war ganz offensichtlich eine Fantasie, die ihn bei all diesen gewaltigen Gotteserfahrungen begleitet hat, die im Lauf dieser Erfahrungen mehr und mehr sich klammheimlich in seine Seele eingenistet haben. Boah, ey, ich erlebe vielleicht großartige Sachen. Also meine Stammväter Abraham, Isaac und Jakob, die haben sowas nicht erlebt. Der eine hat ein Kind bekommen, aber sonst Wunder. Und selbst Mose, der große Befreier Israels, also das, was ich erlebt habe. Spannende Beobachtung, dass Gotteserfahrungen nicht unbedingt demütig machen. Und sie können auch dazu führen, dass jemand bei allem, was er oder was sie für Gott ausrichtet, klammheimlich so etwas kultiviert wie geistlichen Stolz. Dieses Gefühl, boah, ich bin besser. Ich bin besser als die anderen. Und das bläst sich dann innerlich auf wie eine große innere Luftblase. Und wie das bei so Blasen üblich ist, irgendwann genügt nur ein kleiner Nadelstich und putsch, das ganze aufgeblasene Selbstbild platzt. Wie kommt es, dass dieser Gedanke, vielleicht ist es typisch männlich, kann ja sein, ja, wir machen ja aus allem Scheiß einen Wettbewerb oder so, selbst in diesen frommen Verrichtungen und all diesen Gebet und so, kommt ihm dieser Gedanke, boah, ich bin besser als die anderen und irgendwann, boah, ich bin ja gar nicht besser. Und dann ist die Krise da, zu merken, ich bin nicht besser als die anderen. Ist das typisch männlich? Auf jeden Fall kenne ich das, was der Elia durchgemacht hat, durchaus auch von mir. Und vielleicht ist Gott auch deswegen so zurückhaltend, was äußere Machterweise betrifft. Zum einen, weil sie leicht so etwas wie geistlichen Stolz produzieren. Und zum anderen, weil äußere Machterweise nur einen sehr oberflächlichen Glauben wecken. Denn mal ehrlich, schauen wir uns die Geschichte an. Gott lässt Feuer vom Himmel regnen und auf diese Art und Weise demonstriert er ganz gewaltig seine Macht. Und die Leute sehen alle, boah, Elia, der hat den wahren Gott. Also da musst du schon richtig verbockt sein. Also wenn sowas passiert und plötzlich Blitz kommt vom Himmel und dieses durchtränkte Opfer wird, da musst du sagen, boah, der hat recht, der Typ. Aber die Baalspriester weichen nicht ab von ihrem Gott. Die sagen, den Trick musst du mir mal zeigen. Ahab lässt sich kurz irritieren, kommt aber nach Hause zu Isebel und die beiden verhärten umso mehr. Und das Volk Israel ruft laut, Jahwe ist Gott, Jahwe ist Gott. Aber wir können wenige Seiten später lesen, dass die weiterhin dem Modegott Baal hinterherlaufen. Der israelische Glaube war damals nicht cool, so wie das Christentum heute nicht cool ist. Aber Religion ist ja immer irgendwie in, also sucht man sich immer so ein bisschen seine Modereligion. Damals Baal, wie es heute heißt. Äußere Machterweise bringen niemanden zum Glauben. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Es ist eine Illusion, das zu meinen. Als Jesus Lazarus von den Toten erweckte, wisst ihr, was da passiert ist? Da sind seine Gegner zusammengekommen und haben dann endgültig beschlossen, ihn zu töten. Als Jesus von den Toten auferstand, kamen seine Gegner und haben gesagt, die Leiche wurde geklaut, als dieses Grab unwidersprechbar leer war. Und die coolste Geschichte, als Jesus die 5000 Leute gespeist hat in der Wüste mit 5 Fischbrötchen. Das sind teuer Fischbrötchen, geht mal in die Nordsee. Also 5 Fischbrötchen, 5000 Leute. Haben die Leute den Nerv, ihn anschließend zu fragen? Lest es nach in Johannes 6, Vers 30. Direkt danach fragen die Leute, und was gibst du uns für ein Zeichen, dass du der Messias bist, damit wir an dich glauben? Bin ich gerade 5000 Leute gespeist und jetzt gib uns doch bitte ein Zeichen? Gottes Erfahrungen, Manifestationen bringen niemanden zum Glauben, weil das, was ich da erlebe, immer mehr deutlich ist und mehr deutlich bleiben muss. Weil es nie Gott selber ist, den ich erlebe. Weil ich das immer auch irgendwie anders erklären kann. Weil ich immer auch erklären kann, na, als die Leute den Jesus sahen, wie er seine letzten 5 Fischbrötchen rausrückte, haben gesagt, sind wir mal nicht so. Und alle holten ihr Butterbrot aus der Tasche, das sie heimlich vor den anderen versteckt hatten und fingen an zu teilen und so wurden alle satt. Das ist eine gängige Auslegungsweise dieses Textes. Kann man machen, ist ja auch sozial, ist ja auch lieb, man nimmt dem die Pointe, aber mir zeigt es, Wunder schaffen keinen Glauben. Es gibt diesen berühmten Spruch, ich glaube nur, was ich sehe. Das Gegenteil ist richtig. Ich sehe nur, was ich glaube. Ich sehe nur, was ich glaube. Und darum sagt Jesus, hören Sie Mose und die Propheten nicht, werden Sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten wiederkehrt. Der Glaube entsteht nicht am Wunder, der Glaube entsteht am Wort Gottes. Gottes Erfahrungen führen niemanden zum Glauben. Und sie machen Leute leicht stolz. Und ich glaube deswegen, dass Gott sich diese besonderen Erfahrungen nur für ganz außerordentliche Situationen in unserem Leben vorbehält. Also die Menschen, die ich kenne, die solche außerordentlichen Erfahrungen gemacht haben und dort, wo ich selber vielleicht sowas auch erfahren habe, das war immer in Situationen, wo wir niemanden drum beneiden würden. Wo Menschen einen biografischen Knick erleiden, im wahrsten Sinne des Wortes erleiden. Wo sie durch Trauer und Depression müssen. Wie ein Elia einem ganzen Volk und einem störrischen Königspaar die Stirn bieten muss. Und niemand ist an seiner Seite. Kirchen in Verfolgung wissen, was von Wundern zu erzählen. Die ausgesprochen armen Kirchen in dieser Welt wissen viel mehr von Wundern und Machterweisen zu erzählen. Als ich in Tansania war vor ein paar Jahren, sagte uns ein Bischof, er erzählte wie selbstverständlich von den Wundern und Heilungen, die dort passierten. Und ich war mit unserem Kirchenpräsidenten dort, also unserem Bischof, und er fragte, wieso erlebt ihr das alles und wir erleben das hier in Deutschland nicht? Und der tansanische Bischof sagte, ihr habt Krankenhäuser. Wir brauchen die Wunder. Was für eine kluge Antwort, oder? Ihr habt Krankenhäuser. Diese Leute erleben Wunder, aber wollen wir sie wirklich darum beneiden? Ich überspringe im Text einige spannende therapeutische Hinweise. Wenn ihr das kennt, dann fällt er erstmal in einen tiefen Schlaf und dann gibt ihm Gott ein geröstetes Brot, beziehungsweise wieder der Engel des Herrn. Und dann muss er nochmal einen Weg runtergehen bis zum Sinai, also bis zu diesem Berg, wo alles damals bei Mose begann. Also die üblichen Sachen, laufen, essen, schlafen. Ja, kannst du heute überall nachlesen, wussten die damals schon. So kann man ein bisschen den Burnout im eigenen Leben bekämpfen. Lass ich jetzt raus, einfach aus Zeitgründen. Und dann erzählt diese Geschichte was total Spannendes. Nämlich nachdem Elia gegessen und getrunken hat und sich gründlich ausgeruht hat, und nachdem er bis zum Sinai hingelaufen, gepilgert ist, passiert nämlich Folgendes. Vers 11, der Herr sprach, geh heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber, und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Wind. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Und als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz in seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach: Was hast du hier zu tun, Elia? Auch hier eine wieder nicht unbedingt beneidenswerte Situation, in die hinein sich Gott offenbart. Elia am absoluten Tiefpunkt seines Lebens. Ich kann es nur nochmal sagen, Leute, wünscht euch nicht zu schnell machtvolle Gotteserweise. Aber schauen wir uns den Text an. Wie begegnet Gott dem Elia? Damit man zunächst mal sagen, hier einmal beschrieben, wird erstmal beschrieben, wie er ihm nicht begegnet. Nicht im Sturm, nicht im Erdbeben, nicht im Feuer. Und das ist schon faszinierend, weil sind das nicht genau die Arten von Gotteserweisen, die wir uns immer erträumen, von denen wir sagen würden, ja, wenn Gott so käme, dann hätten wir keinen Zweifel mehr. Haben wir nicht alle dieses Sehnsucht nach einem Gott, der uns wie einen Sturm packt, der uns in Bewegung bringt? Nach einem Gott, der wie ein Erdbeben das Unterste nach oben und das Oberste nach unten bringt, der die Mächtigen, die ihre Macht missbrauchen, vom Thron stürzt und die Armen und Unterdrückten aufrichtet, Erdbeben gleich. Oder einem Gott, der wie ein Feuer, das haben wir gestern gehabt, den Menschen Licht und Orientierung und Wärme bringt. Oder auch wie ein reinigendes Feuer, das wäre vermutlich eher das Bild gewesen, das Elia gehabt hätte. Ein reinigendes Feuer, das Böse in der Welt vernichtet. Das sind noch ganz tiefe Sehnsüchte, die in diesen drei Bildern, Gott im Sturm, Gott im Erdbeben, Gott im Feuer, geäußert werden. Und mehr muss man noch sagen, Elia hat Gott in seinem bisherigen Leben bis zu diesem Punkt genauso erlebt. Feuer war runtergefallen vom Himmel auf dem Berg Karmel. Und ein Sturm hatte sich zusammengebraut und einen langen anhaltenden Platzregen übers Land kommen lassen. Feuer, Sturm, jetzt vielleicht nicht so viel Erdbeben, aber das war genau die Art von Gotteserfahrung, auf die Elia sozusagen geeicht war. Das war genau sein Ding. Es war genau das, was er bis dahin unter einer gescheiten Gotteserfahrung verstanden hat. Wenn Gott kommt, muss es richtig krachen. So hatte er es erlebt, so haben es andere Leute vor ihm, neben ihm, nach ihm erlebt. Mose zum Beispiel, der Gott ebenfalls im Feuer erlebt hat. Und so werden es viele Leute auch weiterhin nach Elia erleben. An Pfingsten war das ja auch so. Da heißt es auch, dass der Geist kam wie ein Sturm und wie Feuerzungen auf die Jüngerinnen und Jünger herabfiel. Also hier wird nicht gesagt, das gibt's nicht mehr, sondern was hier gesagt wird, er war nicht im Feuer, nicht im Sturm, nicht im Erdbeben, diesmal nicht. Die Bilder, die vorher mal Gültigkeit hatten und die vielleicht irgendwann mal auch wieder Gültigkeit haben werden, hier nicht. Wie Gott stattdessen erscheint, ist sehr schwer zu übersetzen. Stilles, sanftes Sausen, Säuseln, klingt schon ein bisschen komisch, Luther-Übersetzung. Zürcher Bibel übersetzt das Flüstern eines leisen Wehens. Und der unübertreffliche Martin Buber schreibt eine Stimme verschwebenden Schweigens. Er macht das immer wunderbar. Tohu wabohu, Irrsal und Wirrsal. Also er übersetzt immer wunderbar, ja. Oder der Name Jahwe, Gott ist für dich da. Und hier eine Stimme verschwebenden Schweigens. Also Gott im Wirt ist nicht exakt. Wenn ihr wegen dieses Thema gekommen seid, muss ich euch enttäuschen, ihr könnt nach Hause gehen. Ist nicht exakt. Stimme eines verschwebenden Schweigens. Paul Simon übersetzt Sound of Silence. Ja, es geht nicht um Wind, es geht auch nicht nur um Stille, es geht um das, was passiert, wenn die Show vorüber ist und die Musik verklungen und der Vorhang gefallen. The Sound of Silence. Und spannend an diesem Text ist, weil das auch immer wieder falsch gesagt oder falsch gesehen wird, es heißt hier nicht, dass Gott in dieser Stille, in diesem verschwebenen Schweigen ist. Gott ist genauso wenig in der Stille wie im Lärm des Gewitters und des Erdbebens. Er ist hier und dort genauso wenig bzw. genauso viel. Hier wird nur gesagt, dass in diesem leisen Wehen die Stimme Gottes erklingt. Und dass es die Stimme Gottes ist, das wird aus den folgenden Worten klar. Und das erinnert auch schon wieder ein bisschen an gestern. Da hatten wir es mit einem brennenden Busch zu tun, einem Naturphänomen, das in der Wüste öfters vorkommt. Und zu einer Gotteserfahrung wurde dieses Phänomen erst durch die Stimme, erst durch den Anruf Mose, Mose. In ganz ähnlicher Weise wird Elia hier in seinem Text genannt. Elia, was hast du hier zu tun? Gott offenbart sich auf sehr unterschiedliche Weise. Er spricht durch biografische Ereignisse, er spricht durch andere Menschen, durch Naturphänomene, durch Kunst, Musik, auch durch Stille, einiges mehr. Ich habe gestern versprochen, dummerweise zu erzählen, wie ich Gott so eins der ersten Male erlebt habe. Und das habe ich für mich immer als Bekehrungserlebnis fixiert. Da war ich knapp 15 Jahre alt und bin auf eine Tagung mitgefahren von unserer Jugendgruppe, allerdings von den älteren Jugendlichen. Und ich dachte, oh cool, ich darf mit den Älteren mitfahren. Und das ist richtig heiß. Da fühlte ich mich so richtig stolz. Ich bin mit den Älteren mit dabei. Damals Ende 14, Anfang 15, Ende 14 war ich. Und was ich nicht wusste, es war eine Schweigetagung. Mit 14. Ich denke nur, mein Sohn, mein Kleiner, der wird jetzt 14. Den auf sowas zu setzen, sowas war ich auch. Ich bin die Wände hoch und runter gegangen. Unfassbar. Ich habe nach anderthalb Tagen habe ich mir einen der Jugendleiter dort geholt und habe gesagt, hör mal zu, was ist das? Ich werde wahnsinnig. Und er hat gesagt, du hast keinen Frieden mit dir selbst. Ja, kann man einem pubertierenden Jungen auch sagen. Und er hat gesagt, am besten kriegst du das auf die Reihe, wenn du erstmal Frieden mit Gott machst. Und dann hat er mit mir gebetet und ich habe Gott gebeten, in mein Leben zu kommen und Frieden mit mir und sowas. Und ich fühlte mich von dem Moment an berufen, das Evangelium zu verkünden. Leute, dass ein Jugendlicher nervös wird auf einer Schweigetagung, ist das Normalste von der Welt. Das ist so normal wie ein brennender Dornbusch in der Wüste. Es ist so banal, es ist so trivial. Aber ich habe mich angesprochen gefühlt in dem Moment. Ich habe gemerkt, ich bin gemeint. Das Entscheidende ist nicht die Art der Manifestation Gottes, sondern dass du diesen Ruf hörst. Was hast du hier zu suchen, Elia? Mose, Mose. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Du bist Petrus, auf dich will ich meine Gemeinde bauen. All diese Manifestationen Gottes bleiben immer uneindeutig und diffus. Es wird erst zu einer Gottesoffenbarung, wenn ich dieses deutende, eindeutig machende Wort Gottes höre. Wenn Gott anfängt, dadurch hindurch zu mir zu sprechen und mich anzusprechen. Also ich lebe im Rheingau, in wunderschönen Naturgegend Toskana Deutschlands, darf man scherzeshalber sagen. Ich liebe es, durch die Weinberge zu joggen, am Rhein spazieren zu gehen. Aber die Natur, muss ich sagen, hat keine eindeutige Botschaft von Gott. Es gibt nicht nur die wunderbaren Sonnenuntergänge am Wasser, es gibt auch die Bäume, die im Sturm umknicken und Menschen erschlagen. Es gibt auch das Eichhörnchen, das Küken aus dem Nest wirft und auffrisst. Wo ich finde Gott in der Natur? Was ist das denn? Da muss ich doch schon sehr einäugig gucken. Die Botschaft der Natur ist nicht eindeutig. Es braucht ein deutendes Wort, damit daraus eine Botschaft Gottes für mich wird. Das Gleiche kannst du von der Musik sagen. Musik kann dich ergreifen, aber die gleiche Musik, die dich ergreift, macht jemand anderen wahnsinnig. Kirche weiß, ein Lied davon zu singen. Wir kommen in Teufelsküche. Die einen lieben Pop und hassen Klassik, die anderen umgekehrt. Manche können beides miteinander, aber wir kommen in Teufelsküche, wenn wir das alles irgendwie geistlich versuchen noch zu deuten oder so. Hat mit Geistlichkeit nichts zu tun. Die Musik hat in sich keine Botschaft. Erst die Texte machen ein Lied zu einem geistlichen Lied. Erst die deutenden Worte. Oder nehmen wir die Kunst. Ich persönlich liebe abstrakte Kunst. Ich finde, dass abstrakte Kunst viel besser darstellen kann, so religiöse Dinge, religiöse Zusammenhänge als gegenständliche. Natürlich kannst du Bibelszenen nachmalen. Ich liebe auch Rembrandt oder so. Aber ich sehe das oft und sage, oh, irgendwie so, ich stelle mir das ganz anders vor. Es macht mir meine eigenen Bilder kaputt. Abstrakte Kunst macht mir das leichter. Aber mal ehrlich, ihr habt das Bild vorhin gesehen. Das kannst du dir monatelang angucken und du kommst nicht drauf, dass hier Elia im Säuseln des Windes gemeint ist, oder? Also ehrlich gesagt, mir fällt es sogar mit deutenden Worten schwer. Und auch gegenständliche Kunst, das ist nicht anders. Wenn ich die dazugehörige Geschichte nicht kenne, dann sehe ich einfach nur ein Mann am Kreuz, ja, was soll das denn? Ich sehe einfach nur einen Mann in einer Höhle, während draußen ein Gewitter ist. Ich brauche die Story dazu, ich brauche die Worte dazu, ich brauche den Text, sonst hat das null religiöse Botschaft. will sagen, Gott manifestiert sich auf vielerlei Weise, aber es muss immer das Wort, ein Wort dazu kommen. Das deutende Wort, die Stimme aus dem Dornbusch oder aus dem leise verschwebenden Schweigen. Und von daher ist es von entscheidender Wichtigkeit, dass wir die Stimme, die durch diese verschiedenen Manifestationen hindurch zu uns sprechen will, dass wir diese Stimme kennen und erkennen. Und hier kommt die Bibel ins Spiel. Auch die Bibel ist eine Manifestation Gottes, aber in ihr spricht Gott in einer Eindeutigkeit wie nirgendwo anders. Die Bibel ist nicht ohne Fehler, nicht ohne Widersprüche, sie ist kein Rezeptbuch, man muss manchmal kreuz und quer denken und lesen, am besten liest man es zusammen mit anderen. Aber dann lernt man die Stimme Gottes kennen und unterscheiden. Und dann können wir auch verstehen, was Gott uns im Feuer, in der Musik, in der Stille oder durch einen anderen Menschen sagen möchte. Weil das Entscheidende ist nicht das Feuer, das Entscheidende ist nicht der Sturm, das Entscheidende ist auch nicht die Stille, das Entscheidende ist die Stimme Gottes und dass mich diese Stimme Gottes erreichen kann. Mose, Mose, Elia, was tust du hier? Petrus, auf dich will ich meine Gemeinde bauen. Damit bin ich bei meiner letzten, aber entscheidenden Frage für heute Abend, woran erkennen wir eigentlich die Stimme Gottes? Und ich möchte euch ganz kurz, wirklich kurz, 5 Kriterien nennen, die ich natürlich nicht selbst erfunden habe, die ich den biblischen Geschichten entnehme, gestern, heute und einigen anderen. Einige hatten wir davon auch schon. Erstens, und das haben wir genau, Gottes Stimme erkenne ich daran, dass ich mich selbst ganz persönlich angesprochen fühle. Wenn ich merke, wie ein Mose merkte, ich bin gemeint, wie ein Elia merkte, ich bin gemeint. Was ich damals auf dieser Schweigetagung merkte, Gott hat mich hier angerührt. Und ich hatte gestern gesagt, das ist eine erschreckende und gleichzeitig beglückende Erfahrung. Zu spüren, da ist jemand, der mich sieht, da ist jemand, der mich meint, da ist jemand, der mich liebt und der sozusagen aus der Ewigkeit Gottes her nach mir greift und der mich in einer unbedingten Weise anspricht. Und wenn du diese Stimme hörst, die deinen Namen sagt, das weißt du und du weißt, es ist Gott. Egal, ob es ein Feuer oder Stille oder irgendwas anderes ist. Zweitens, Gottes Stimme erkenne ich daran, dass sie mich zur Verantwortung ruft. Elia, was tust du hier? Mose, wie kommt es, dass du hier seit 40 Jahren in Midian die Schafe hütest, statt zu Hause dein Volk zu befreien? Wer immer es mit der Stimme Gottes zu tun bekommt, wird automatisch spüren, dass es irgendwo Veränderungsbedarf in seinem Leben gibt. Dass er nicht auf der Höhe seiner Berufung lebt, dass er nicht auf der Höhe seines Potenzials lebt, dass er mehr oder minder weit unterhalb seines Potenzials lebt, dass so viel mehr drin wäre, so viel mehr Leben im Leben sein könnte. Sündenerkenntnis heißt das mit einem alten Wort. Und bei Sündenerkenntnis geht es viel weniger um das, was ich in meinem Leben alles falsch gemacht habe, sondern darum, was ich alles hätte richtig machen können, aber nicht getan habe. Sünde, sagte mir einer, ich habe doch nie was gemacht. Genau das ist dein Problem. Drittens, Gottes Stimme erkenne ich daran, dass sie mich aufrichtet und nicht hinrichtet. Es gibt in der Kirche ein ekelhaftes Reden von Sünde, was die Leute klein macht. Wenn Gott uns auf Fehler, auf Abgründe, auf Sünde hinweist, dann deshalb, weil er uns aufrichten will, weil er sagt, hey, du bist besser als das und du bist mehr wert als das. Er will uns nicht klein machen, sondern uns zu unserer wahren Größe bringen. Er will uns an unser eigentliches Potenzial heranführen. Er tut es nicht, um uns zu zerstören, sondern um uns aufzubauen. Es ist wie wenn Gott sagen würde, hey, jetzt nimm doch mal dieses abgestandene, schmutzige Wasser aus deinem Glas und kipp es weg. Ich will dir Wein einschenken. Viertens, Gottes Stimme erkenne ich daran, dass sie mich in seinen Dienst nimmt. Wir haben heute nicht die Zeit, die Geschichte von Elia weiterzulesen, aber im Folgenden gibt Gott dem Elia verschiedene Aufträge. Ganz ähnlich wie in der Geschichte von Mose gestern. Gottes Offenbarungen, habe ich gestern gesagt, sind nie Privatoffenbarungen. Geht nie darum, boah, irgendein Gott gibt es oder so etwas oder einen wohligen Schauer über den Rücken zu bekommen. Und dann ist gut. Nein, Gottes Offenbarungen nehmen uns in Dienst und sie verwickeln uns in Gottes Heilsgeschichte. Sie führen immer dazu, dass ich den Auftrag wahrnehme, Glaube, Hoffnung und Liebe in dieser Welt zu vermehren. Und fünftens und letztens, Gottes Stimme erkenne ich daran, dass sie mir Brüder und Schwestern im Glauben zur Seite stellt. Nur diesen einen Satz aus der Gottesoffenbarung an Elia möchte ich noch vorlesen in Vers 18. Und ich will übrig lassen 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. 7000, das klingt erstmal nicht viel, aber zum einen war damals die Bevölkerung deutlich kleiner als heute. Außerdem halte ich das für eine Symbolzahl. 7 ist die Zahl der Vollkommenheit und 1000-mal, das ist, Gott möchte sagen, es ist eine perfekte Anzahl von Mitchristen und Mitchristinnen da draußen. Lieber Elia, du glaubst, der Glaube in Israel sei am Ende? Lächerlich. So wie heute manchmal Leute glauben, das Christentum in Europa sei am Ende, das ist einfach nicht wahr. Ein Elia damals machte das depressiv. Bei uns ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, dass das Christentum am Ende ist. Ist das eigentlich ein gutes Zeichen, dass wir darüber nicht depressiv werden? Ich weiß es nicht. Aber Gott sagt dem Elia, was er auch uns sagen möchte. Es gibt da draußen viel mehr gläubige Leute, als du meinst. Du bist nicht allein und das Christentum ist nicht am Ende. Und mögen andere Religionen und Religionsformen momentan auch stärker in Mode sein, es gibt eine vollkommene Anzahl von Christinnen und Christen da draußen, viele tausend Menschen. Und ich, Gott, nenne dir diese Zahl nicht nur aus statistischen Gründen. Diese 7000 Menschen oder 7 Millionen oder wie viel es auch immer sind, diese Menschen sind zum einen dein Rückhalt und zum anderen deine Aufgabe. So wie Jesus zu Petrus spricht, geh hin, weide meine Lämmer. Geh hin und fang mit denen an, die links und rechts von dir sind, die Leute aus deiner Gemeinde, Leute aus deiner Nachbarschaft, die Leute aus deinem Club, aus deiner Umgebung. Fang da erstmal an, verbreite Glaube, Liebe, Hoffnung. Und warte nicht auf eine gewaltige Gottesmanifestation in deinem Leben. Ich glaube, die Worte, die ich zu dir gesprochen habe, sind eindeutig genug. Amen.
Selbst aufgestellt vor 20 Jahren.
Das heißt, ich bin der Herr der Regeln. Das bist du ja, der immer so lange redet. Entschuldigung.
Okay, wir werden sehen. Wenn Sie Gott durch einen brennenden Busch oder etwas Ähnliches gehört hätten oder haben, das ist, wenn ja, wie war es? War es ein schönes Gefühl, wenn Gott zu dir redet? Ist es ein schönes Gefühl, wenn Gott zu dir redet?
Oh, das kommt ganz drauf an, was er sagt, oder? Gott ist das große, liebende Wesen. Und in aller Regel macht es diebisch Spaß und Freude, sich mit Gott zu unterhalten. Genau wie es in aller Regel diebisch Spaß macht, mich mit meiner Frau zu unterhalten. Es gibt manchmal auch belastende Dialoge, traurige Dialoge. Manchmal fragt Gott, hey, was hast du da schon wieder gemacht? Manchmal frage ich, hey Gott, was hast du da schon wieder gemacht? Aber in aller Regel ist das ein schönes Gefühl, ja.
Rationalität, Emotionalität. Was gilt beim Versuch, Gott zu hören?
Also das Tolle ist, dass beides gleich weit von Gott entfernt ist. Und insofern kann Gott sich in beides auch hineinbegeben. Und da würde ich sagen, es ist typenabhängig. Ich glaube, dass Gott intellektuellen Menschen auf gedanklicher Ebene eher begegnet und emotionalen Menschen auf eher emotionaler Ebene. Und das Schöne ist, du musst dich nicht verbiegen. Wenn du intellektuell bist, musst du nicht irgendwelche Gefühle, nicht einen Gang hochschalten. Gott schaltet den Gang runter auf deine Ebene.
Hier kennt jemand deine Bücher und hat irgendwo gelesen, dass du dich im Religionsunterricht auch eine Gotteserfahrung hast. War der Religionsunterricht, in dem du zum Glauben gekommen bist, für dich auch eine Gotteserfahrung, ist die Frage.
Da kennt einer echt meine Bücher.
Besser als du, oder?
Ich bin nicht christlich erzogen worden. Ich bin auch nicht getauft worden. Meine Eltern hatten da keinen Draht dazu. Sie haben mir immer alles ermöglicht. Und von daher habe ich meine erste Berührung mit dem christlichen Glauben in der Tat im Religionsunterricht in der 3. Klasse bekommen. Und die Frau, die diesen Unterricht gehalten hat, hat einfach nur Bibelgeschichten vorgelesen. Also wirklich schwarzeste Pädagogik und manchmal irgendwie noch ein Gesangbuchliedvers eingestreut. Aber mich haben diese Storys so fasziniert. Und ich habe daraufhin angefangen, mir zu Hause eine Bibel zu wünschen und in dieser Bibel zu lesen. Und mit 8 Jahren hatte ich sie auch durchgelesen. Die Gotteserfahrung war später.
Mit 8 Jahren hast du
die? Mit 8 Jahren, ja, ich bin nicht normal, ich weiß. Aber ich konnte auch schon mit 5 lesen. Also lesen ist schon immer, dass ich immer noch angefangen habe, Bücher zu schreiben, ist völlig normal. Also das Kind ist der Vater des Mannes. Und Umgang mit Büchern war schon immer meins. Also insofern, das war jetzt nicht meine Bekehrung, aber das war mein Beginn meiner Geschichte mit Gott oder Gottes Geschichte mit mir. Obwohl seine Geschichte hat früher begonnen mit mir.
Ist es nicht auch die Stimme Gottes, wenn ich zu keinem Dienst aufgefordert werde, sondern einfach nur einen Zuspruch erhalte?
Es ist okay. Es gibt Situationen, wo ich das Letzte, was ich brauche, ist jetzt irgendeinen Dienst aufgebrummt zu bekommen vom lieben Gott. Insofern muss ich das in der Tat relativieren, was ich vorhin gesagt habe. Es gibt Worte der Tröstung, der Auferbauung. Nimm es in Anspruch. Wenn du dich allerdings Jahr ein, Jahr aus immer nur trösten und aufbauen und segnen und sowas lässt und hättest eigentlich die Kraft dazu, dann wirst du irgendwann die Erfahrung machen, dass du vor Kraft nicht mehr laufen kannst. Und dann machst du auch keine Gotteserfahrung, dann lauf los. Aber ich weiß, es gibt einen anderslautenden Bibelspruch, aber erstmal nehmen. Du musst erstmal nehmen. Du kannst erst Liebe geben, wenn du Liebe genommen hast. Und das kommt zuerst. Und das darfst du erstmal hemmungslos. Und wenn du dann merkst, der emotionale, spirituelle Tank ist genug gefüllt, dann sollte irgendwann auch das Geben kommen.
Weiß man Gottes Erfahrung direkt auf den Punkt? Oder kann es länger oder sogar sehr lange dauern, bis man das merkt und sich sicher ist?
Das kann so sein. Also es gibt eine Geschichte in Lukas 24, wo nach der Auferstehung Jesu 2 Jünger, die davon noch nichts mitbekommen haben, mit Jesus einen Weg lang laufen. Und er erzählt ihnen, er legt ihnen die Bibel aus und sie merken, irgendwas passiert, dann bricht er das Brot mit ihnen und dann erkennen sie, dass es Jesus ist. In dem Moment, wie alle guten Stories und Plots, ist er weg. Und dann kommt dieser Satz, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete, als er uns die Schrift auslegte. Das ist wirklich im Rückblick, merke ich, boah, da war doch irgendwas. Das gibt es.
Kann es sein, dass man zu hören von Gottes Stimme den ganzen Menschen braucht? Das heißt also Verstand, Gefühl, Herz, Intuition. Ist es gefährlich, nur auf eines dieser Dinge zu hören?
Ach, das ist ideal, wenn das so ist. Aber mal ehrlich, wir sind doch alle irgendwo ein bisschen einseitig und ein bisschen verkümmert. Und ja, wenn du so ein ganzheitlicher Mensch bist, der auf allen Kanälen gleichzeitig funken und empfangen kann, wow, dann kann Gott richtig, richtig gut an dir arbeiten. Bei mir ist das anders. Also da gibt es schon Sachen, die sind stärker entwickelt und Sachen, die sind schwächer entwickelt. Und wenn ich warte, bis ich ganzheitlich bin, dass Gott zu mir reden kann, das dauert. Nein, Gott schaltet noch einen Gang runter und sagt, okay, ich komme erstmal über deinen Intellekt oder ich komme erstmal über deine Emotionalität. Es ist mir beides gleich weit entfernt und ich kann aber mit beiden umgehen und ich kann dich eine Stufe höher bringen oder 2.
Gott spricht oft zu mir, aber ich glaube, dass ich mich nicht wirklich dahin bewege, wohin er mich will. Wie kann ich seinen Plan, sein Wollen, seinen Auftrag deutlicher verstehen?
Okay, ich versuche die Frage zu verstehen. Gott spricht zu dir, aber du hast keine Wegweise und du weißt nicht, wo es hingeht. Verstehst du die Frage auch so, Kai?
Also, ja. Er möchte es deutlicher wissen, glaube ich. Oder sie. Und also, dass sie dann loslaufen kann. Weil sie sich nicht bewegt, sagt sie.
Also Mark Twain hat ja mal gesagt, ihn beunruhigt weniger an der Bibel, was er nicht versteht, als vielmehr das, was er versteht. Sag mal, da müsste doch genug sein, aber das ist fast seelsorglich, da bin ich ein bisschen zurückhaltend. Es müsste doch genug sein, zu wissen, was man alles jetzt tun könnte. Also ich weiß immer ein bisschen mehr, was ich tun könnte, als ich faktisch tue. Und die meisten Leute, die ich kenne, eigentlich wüssten sie, was sie tun könnten. Und damit würde ich erstmal anfangen. Und die großen Dinge kommen von selber. Aber das ist vielleicht jetzt ungerecht und unfair. Also hier müsste man wirklich ein persönliches Gespräch führen. Dafür gibt es ja auch Leute bei euch, ne?
Ja, dafür gibt es Leute. Spricht mich an, spricht ihn an, die ihr eben gesehen habt. Carsten, Fabian, spricht uns an. Wenn
Hauskreis könnte eine Antwort sein. Da genau, kriegt man so schnell auch was raus, ja.
Du hast gestern gesagt, dass es oft nicht gut ist, von eigenen Gotteserfahrungen zu sprechen. Ist es nicht gut, von anderen zu hören, wie Gott agiert und was andere mit ihm erlebt haben? Kann man nicht auch von anderen Erfahrungen lernen und sich bereichern lassen?
Ja, Ja, es gibt ja so eine Praxis, in Freikirchen ganz verbreitet und bei Landeskirchen ein bisschen zurückhaltender, da geben Leute Zeugnis. Jetzt lassen wir mal dieses Wordy weg, Zeugnis geben, frag meinen Sohn, was er darunter versteht, das ist nie was Gutes. Aber die erzählen dann, was, wie sie Gott erlebt haben. Ich habe in meinem Leben ein paar Dutzend solcher Zeugnisse gehört, auch in der Andreasgemeinde. Die nehme ich jetzt mal aus, aber die meisten dieser Zeugnisse, die ich gehört habe, das ist so, wie wenn man mit dem Finger in den Nagel über so eine Schiefertafel. Es ist so an der Grenze des Peinlichen. Deshalb habe ich auch immer große Hemmungen, von meinen Erfahrungen mit Gott zu erzählen, weil das ist so trivial. Das, was wirklich das Entscheidende ist, dass Gott hier mich anspricht und so, das kannst du unglaublich schwer, kann ich unglaublich schwer kommunizieren. Manchmal sind es Geschichten, die einen berühren, in die man einsteigen kann, aber ich habe auch ganz oft den Effekt, nicht nur bei mir selber erlebt, ich versuche immer mit dem Ohr meiner nichtchristlichen Freunde mitzuhören und denke, wenn die das jetzt hören,
schwierig. Okay, aber dann gleich weiter. Wie kann ich dann anderen Menschen helfen, zu Gott zu finden, wenn ich noch nicht mal über meine Erfahrungen reden darf mit Gott?
Geile Frage. Gut, hat einen Widerhaken. Ich sag ja nicht. Ich habe eben eine Dreiviertelstunde oder so auch erzählt und versucht. Es ist so persönliche Dinge einfließen zu lassen, ist wichtig, dass die Leute merken, hier, ich habe es mit einem Menschen aus Fleisch und Blut zu tun und der hat selber was erlebt und so weiter und so fort. Aber wir verkünden nicht uns selbst, sondern Jesus Christus als den Herrn, schreibt Paulus einmal. Und ich lasse gerne auch mal blitzen, wie und was. Und mir hat mal irgendeiner gesagt, Pastor, das war ein Bekehrungserlebnis hier in der Andreasgemeinde. Pastor, wir sehen hier immer nur deinen Kopf, ich würde gerne mal dein Herz sehen. Und damals habe ich angefangen, anders zu predigen. Und das fand ich sehr, sehr wichtig. Ich kenne allerdings Leute, du kennst deren ganzes Bettleben, hätte ich fast gesagt. Das komplette Familienleben, alles wird erzählt und so. Das ist dann auch irgendwo, es muss auch objektive Dinge geben, die man miteinander teilt. Hast du noch so eine Frage? Dann erzähle ich weiter.
Nee, das wäre es. Eigentlich das Letzte, keine Frage, sondern eine dankbare Rückmeldung. Meine Gotteserfahrungen waren nie Sturm oder Erdbeben, aber ich habe heute begriffen, dass das leise Wehen genauso wertvoll ist.
Ja, geil.
Ganz herzlichen Dank. Danke. Klaus, wir danken dir sehr herzlich, dass du zweimal zu uns kamst.
Sehr gerne.
Hier ist ein kleines Geschenk für dich, mehr für deine Frau, damit ihr mal schön Abendessen gehen könnt. Die hat auf dich verzichtet. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du wieder nach Hause gekommen bist in deine Andreasgemeinde.
Ja, super gerne und auch gerne mal wieder. Danke.